es war ein normales Ligamatch, Runde 10 oder was, gegen einen 7. War bummvoll und muss sagen, das Stadion alleinig ist schon so gewaltig. So ein bisschen alt, aber extrem hoch und steil.
Hi, Kauswärts war natürlich für uns eine großartige Partie, weil wir das erste Mal in diesem neuen Stadion gewonnen haben. Das Stadion steht jetzt mittlerweile die dritte Saison und wir haben das erste Mal dort einen Auswärtssieger ziehen können. Play to Grow, wir sind zurück mit der 15. Episode. Richi, buenas noches nach Argentina. ¿Qué pasa, amigo? ¿Todo bien?
No, Richi, Ricardo, por favor.
Oh, Ricardo. habla español, ¿eh?
Sí, un poco, un poquito. ¿Y tú también,
¿eh? Hablo un poco más.
No, tú hablas muy bien italiano.
Sí, un poco en italiano. Yo hablo mediterráneo, greco, italiano, un poco en español y anche un poco en francés. Yo chiamo esta lengua mediterráneo.
No, it's enough, ist genug, Schwab, jetzt, das war genug.
Aber nein, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich habe den Richi so begrüßt, weil er befindet sich gerade noch immer in Argentinien, oder?
Bist du noch nicht? Santiago de Chile sind wir heute.
Bist schon in Chile, okay.
Santiago de Chile, ja, haben wir die Zelte aufgeschlagen.
Genau, und der Richi und ich sind ja natürlich immer wieder im Austausch mit Sprachnachrichten, aber ich muss sagen, in den letzten zwei Wochen bist du schon fast unterwegs, ein bisschen weniger, weil du eigentlich sehr viel unterwegs bist und nicht immer Internet da hast. Darum gefreut es mich, dass wir uns jetzt auch virtuell wieder sehen und plaudern können. Und was ich natürlich noch dazu sagen wollte, ist...
Ja, na, wir haben es jetzt zwei Wochen nicht viel gehört, eben aus dem Grunde, dass wir jetzt die Episode aufnehmen, dass wir voneinander zum ersten Mal hören, dass er authentisch umkommt, weil es war ja Blödsinn gewesen, wenn ich die ganze Zeit erzähle, oh, Schwabi, das und das, und dann müssen wir es eigentlich nachplappern in der Aufnahme. So, deswegen haben wir es ja eigentlich jetzt gesagt, halt man sich fern von allzu vielen Sprachnachrichten. Ne?
So ist es. Und wir haben heute, der Aufnahmetag ist bei uns Mittwoch, wir sind kurz vor die Champions League-Partien, das werden wir uns jetzt danach gönnen.
Heute ganz interessant, oder? Glaubst du, dass Real nochmal zurückkommt?
Ja, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen werden das Ergebnis schon wissen, wenn sie unseren Podcast hören. Schauen wir. Also nach dem, was ich gestern gesehen habe mit Aston Villa, Paris und Dortmund, Barça, dann würde ich schon behaupten, dass Real Madrid auch eine Chance hat, wenn die anderen zwei sogar noch mal hingeschnuppert hat, gegen als klare Außenseiter mit den beiden Heimspielern. Also ja, straft es mich dann nicht mit Lügen, wenn ihr das Ergebnis schon wisst, aber ich freue mich auf die Partie.
Ich sag's dir, die machen das noch. Also jetzt nicht, dass ich ein Real-Fan oder was war, aber daheim Bernabeu mit den Superstars und Real hat einfach eine Geschichte, dass sie auch mit dem Rücken zur Wand drüber kommen. Eine Champions-League-Geschichte, wie keine zweite Mannschaft, deswegen würde es mich wirklich nicht überraschen. Und behaupte jetzt einmal, wie der Oliver Polze immer so schön sagt, ich behaupte jetzt einmal, die schaffen das noch, Schwabe.
Ja, bei diesen Partien wissen wir genau, Details und da ist einfach bei so einem Retourspiel, der Spielverlauf ist extrem entscheidend und wie effizient halt Real auftritt. Aber es ist jetzt so lustig einfach, dass wir drüber reden und alle wissen dann danach das Endergebnis und horchen ein und denken sie, was plaudern die zwar, entweder Arsenal kommt auf einmal souverän weiter, aber ich bin auch bei dir, ich traue es einer schon auch zu Real, aber wie gesagt, ich leih mir nicht zu weit raus, weil es kommt auf den Spielverlauf drauf an, aber wenn es wer kann, in der Champions League, im Bernabeu, Real, natürlich, darf man nicht abschalten.
Aber Schwabe, pass auf jetzt, wir machen jetzt eine Live-Wette. Du, alter Italiener, wirst sicher, dass Inter weiterkommt. Und ich bin eigentlich auch Bayern-Fan, muss ich sagen. Bayern und Liverpool sind international so meine zwei Mannschaften. Das heißt, wenn wir es das nächste Mal sehen, um ein Essen, Schwabi.
Richie, das ist ganz einfach. Weißt du, wie mein Tipp heute ausschaut, ich sage dir nur eins damit. Inter Mailand ist sicherer im Halbfinale wie Arsenal. Das ist mein
Viertel. Sind wir schon Halbfinale?
Jetzt haben wir im Viertel. Aber Inter steht für mich aktuell sicherer im Halbfinale wie Arsenal. Das ist meine Prediction für die Spiele heute. Das gebe ich da mit.
Ja, weißt du, was mich wundert? Dass der Inzaghi so ein starker Trainer geworden ist eigentlich. Hättest du das erwartet? Vor allem auch defensiv stark sind sie. Ich meine, Italien,
aber
okay,
ja, aber... Simone. Ist ja der Simone Inzaghi, nicht der Pippo.
Ah, wirklich?
Das hätte ich nicht mehr
gewusst. Ah, wirklich? Waren nicht beide Trainer, aber?
Schon.
Der Simone ist das.
Ist noch, aber ich kann da gar
bist du sicher, Schwabi? Nicht, dass du einen Blödsinn da verzapfst.
Ja, gut.
Italien, du musst dich auskennen.
Nein, hundertprozentig, ja. Aber da ist auch wieder, jetzt wird wahrscheinlich Bayern weiterkommen und die denken sich, was rettet der? Nein, aber ich sage, Inter ist eine Top-Mannschaft, die lassen sich normal die Butter nicht nehmen. Aber wir wissen beide, im Fußball ist alles möglich und es ist immer leicht, vor dem Spiel zu reden oder zu philosophieren. Schauen wir, was dann in 90 Minuten passiert, aber auf jeden Fall haben wir zwei geile Spiele und ja, freuen wir uns natürlich drauf, Ritschi. Und jetzt würde ich sagen, haben wir heute Themen, ja, deine Reise auf jeden Fall, du wirst dann ein bisschen erzählen, was dich dazu getrieben hat, wie lange du unterwegs bist, was deine Stationen sind. Und dann haben wir natürlich bei uns bei Park Playoff Start gehabt, da hat es ja einiges dann. Heute machen wir wieder eine normale Folge, also unser Play to Grow Spezial, so wie es wir lieben, würde ich sagen, Richie, wir zwei reden.
Genau, nach unserem Geschmack, einfach frei drauf los, ja.
Genau, das, was gerade bei uns tut, was aktuell ist. Dann haben wir auch noch ein gutes Thema. Mit dem haben wir uns übrigens kurz austauscht, mit GPS-Daten, weil wir, wie ihr wisst, alle Zuhörer und Zuhörerinnen haben die Fußballer im Training und bei den Spielen GPS-Westen, also so kleine Sender hinten am Rücken oben. Und da werden halt die diversen Laufwerte und alles gemessen. Und da haben wir dann eigentlich schon ein bisschen aus Trainersicht kurz einen Punkt, den wir besprechen müssen, wir zwei, weil da waren wir noch nicht ganz am selben Nenner. Aber schauen wir, wo sich das hinentwickelt.
Und Schwabi, und dann zum Schluss gehen wir noch auf eine Frage ein. Wir haben eine Frage gekriegt, die habe ich da weitergeleitet, aber Schwabi, ich habe dann nicht gesagt, von wem das war. Nämlich nicht von einem Fußballer, sondern von einer Fußballerin.
Und ja, es geht um einen Vereinswechsel, die Frage, oder?
Genau, den einen Vereinswechsel, aber ich habe mir das jetzt aufgekommen und wollte dich fragen, schaust du eigentlich griechischen Frauenfußball in die griechische Liga?
Ich krieg's mit natürlich, ja, weil die Frauenfußballmannschaft bei uns im Trainingszentrum trainiert und teilweise ihre Spiele abhaltet. Und ich habe vor zwei Wochen zufällig eine zweite Halbzeit gesehen von Bauer gegen AEK, von unserer Frauenmannschaft. Ja.
Ja, ist dir da nichts aufgefallen?
Was
auch immer. Dass Österreich vielleicht dort spielt?
Nein, ich weiß, dass er Deutsche dort ist oder war. Die Torfrau ist eine Brasilianerin, das weiß ich auch, aber Österreicherin habe ich jetzt nicht am Schirm. Ne?
Nein, wir haben eine Nachricht gekriegt von der Samantha Stiegelmeier und sie ist vom LASK im Jänner zu Bauk gewechselt. Also erst seit Jänner, noch nicht so lange. Aber Schwabe, ich lasse das jetzt mal offen stehen und auf die Frage selber gehen wir am Schluss nochmal drauf ein. Aber ich habe gesagt, wir starten ganz einfach mal bei dem, dass du uns erzählst, was bei Bauk los ist. Soweit ich das mitgekriegt habe, war der Playoff-Start. Playoff heißt, die ersten vier bilden eine Gruppe. Dann geht es weiter mit was von 5 bis 8.
Ja.
Und dann noch eine dritte Gruppe mit 9 bis 12.
14.
9 bis 14.
Hm. Ja, es wird gedrittelt. Naja, ja. Es wird gedrittelt bei uns. Das ist das erste Mal heuer. Die ersten vier eben nur und dann ein Mittelplayoff, die spielen sie Europacup-Ticket aus und dann gibt es ein Abstiegsplayoff. Und jetzt wirst du dich wundern, das Allerkurioseste an der ganzen Geschichte ist, es gibt grundsätzlich keine Punkteteilung in Griechenland, aber im mittleren Playoff, da wo quasi das Europacup-Ticket ausgespielt wird, da gibt es eine Punkteteilung. Und quasi im Abstiegsplayoff und im Meisterplayoff gibt es keine Punkteteilung.
Okay.
Das ja jetzt hast du irgendeine Idee, Mal, warum das so sein kann? Ich kann es dir nicht erklären, ich kann es dir wirklich nicht erklären.
Na gut, dann kann ich es auch nicht erklären. Ich glaube, du hast dich jetzt sicher... Die Liga muss ich erklären, oder nicht? Wenn die Bestimmungen bekannt gibt, muss ich ja irgendwas erklären, oder nicht?
Ja, habe ich jetzt in dem Sinn nicht so genau mitgekriegt, weil wir uns eben im Meisterplayoff befasst haben. Ich habe das lange gar nicht mitgekriegt, dass im Mittelplayoff zum Beispiel die Punkte halbiert werden. Und halt bei uns habe ich schon gewusst, dass sie nicht halbiert werden und im Abstiegsplayoff auch. Aber das ist mir voll am Schirm vorbeigelaufen. Und darum habe ich
klingt ziemlich random.
Der Böhm gesehen und dann denken wir, warum haben die alle so wenig Punkte? Und dann ein bisschen informiert.
Na, passt, Schwabi, dann informierst du dich und bei der nächsten Episode, da rollen wir es nochmal auf.
So ist es. Nein, und bei uns ja, Playoff-Start.
Ja, jetzt hat es genau. Gut gestartet, oder? Also, man muss jetzt sagen, ich spiele jetzt zweimal noch gegen die Top-Mannschaften. Das heißt Olympiakos, AEK, Panathinaikos und ihr. Und das sind eigentlich jetzt 6 Top-Spiele. Wobei es ihr mit 2 Siegern gleich mal eingestartet seid. Gegen AEK auswärts und Olympiakos gegen den ersten daheim, gell?
AEK auswärts war natürlich für uns eine großartige Partie, weil wir das erste Mal in diesem neuen Stadion gewonnen haben. Das Stadion steht jetzt mittlerweile die dritte Saison und wir haben das erste Mal dort einen Auswärtssieger zügen können.
Plus das Cup-Ausscheiden vielleicht auch noch im Hinterkopf gehabt?
Ja, ist sicher auch ein Thema. Also die Rivalität mittlerweile mit AEK ist schon groß aufgrund der letzten Jahre, also richtig groß. Und da ist jede Partie richtig Prestige und vor allem, wir haben das halt schon lange gehört, dass wir da nie Gewinner kennen und das war halt schon wichtig. Das kann man ein bisschen vergleichen wie mit Rapid Austria, kannst du erinnern, Hütteldorf, Katabi gewonnen, hin und her. Es ist auch lang mitgeschliffen worden und so hat sich das bei uns schon da ein bisschen angefühlt. Und dann, jetzt haben wir endlich geknackt, vor allem nach einem 0-2-Rückstand, wo halt schon wieder jeder rundherum ja, gedacht hat, das war es wieder, es ist wieder die gleiche Partie, und so wie es dort oft gelaufen ist. Haben wir es dann wirklich eigentlich in der zweiten Halbzeit geschafft, das Spiel komplett zu drehen auf 3-2. Somit ist der Start gelungen. Dann haben wir Olympiakos daheim, den souveränen Tabellenführer, mittlerweile sind schon Meister jetzt, daheim 2-1 geschlagen.
Was, ja, und dann sind wir mit einer großen... Was sagst du, sie sind schon Meister? Sind sie wirklich schon, oder?
Sie sind schon Meister, ja. Sie sind
aber wir waren schon Meisterfeier, oder was?
Ja, und jetzt die dritte Partie quasi haben wir gegen Panathinaikos gespielt, im Oaka. Da haben wir uns extrem viel vorgenommen, vor allem mit, nach diesem Start. Das ist dann jetzt leider in die Hosen gegangen, vergangenes Wochenende, da haben wir dann 3-1 verloren. Olympiakos hat dann daheim AEK geschlagen und somit sind sie jetzt mittlerweile, keine Ahnung, was drei Spiele sind, die sind über 10 Punkte vorn. Also die haben jetzt schon einen Meistertitel in der Tasche. Ja. Genau. Und wir sind jetzt mit 6 Punkten aus 2 Spielen in die Playoffs gestartet und haben halt quasi das dritte Match verloren. Somit haben wir ein bisschen am Boden gut gemacht, weil wir eigentlich mit -7 auf den zweiten reingegangen sind. Aktuell sind sie jetzt -4 und auf Panathinaikos und ein Punkt auf AEK. Und jetzt haben wir nach dem Osterwochenende, weil in Griechenland ist Ostern kein Match, ist bei uns spielfrei das Wochenende. Und dann
immer,
haben
wir noch mit immer so oder jetzt nur das Wochenende?
Immer.
Oder immer an Ostern?
Immer an Ostern. Griechenland feiert Ostern größer und umfangreicher wie Weihnachten. Das ist ferner das größte Fest, das es gibt. Und da wirklich? Wird
sind das in Griechenland hauptsächlich Christen?
Ja,
oder geht es um was anderes?
Griechisch okay. Orthodox, ja. Aber
Christen, das heißt, die feiern die Auferstehung, oder was?
Genau, die feiern die Auferstehung und da wird ein ganzes Wochenende nirgendwo irgendwo Sport betrieben. Also da werden keine Wettkämpfe abgehalten. Und dann starten wir quasi mit der Rückrunde vom Playoff mit Panathinaikos daheim.
Und aber Schwabi, das wollte ich dir auch fragen. Weil du gesagt hast, ja, Olympiakos ist jetzt Master, okay? Und was geht jetzt vielleicht noch? Um den zweiten Platz, dritter Platz, vierter Platz? Wie groß ist der Unterschied, ob du jetzt wirklich zweiter oder dritter wirst? Und wie fühlst du dich dabei? Weil voriges Jahr um die Zeit hast du hingeschnuppert am ersten Platz und sagst, boah, wir können ja Meister werden, weißt du? Und jetzt drei Runden Verschluss, kannst du eigentlich nicht mehr Meister werden, bist im Cup ausgeschieden, Europa League ausgeschieden, deswegen, wie würdest du das beschreiben, so von den Emotionen her? Hast du noch das Feuer, wir müssen unbedingt jetzt jede Partie gewinnen? Oder denkst du, naja, so wie es ist, so ist.
Ja, ich habe die Sprache noch von dir schon mal gekriegt. Da haben wir mal ganz kurz drüber geredet, da habe ich ein bisschen schmunzeln müssen, weil du warst ja bei mir in Griechenland und ich kann dir sagen, Richie, der Druck jetzt ist 1000-mal größer als letztes Jahr. Weil letztes Jahr war es ja, wir können mitschnuppern um einen Meister. Jeder war euphorisiert und sagt, ja, wenn es klappt, super, wir sollen alles geben. Und dann hat es irgendwie so ausgeschaut, dass wir es doch nicht schaffen. Dann war ein bisschen die Luft draußen und dann sind wir wieder hingekommen. Und jetzt ist so, wir sind Vierter und wir können auf keinen Fall auf dem vierten Platz werden bleiben. Vom Präsidenten aus, vom Trainer aus, von uns Spieler aus, von den Medien her. Also der Druck und ist alles viel größer. Natürlich geht es dann auch um die internationalen Startplätze und deshalb fühlt es sich eigentlich so an, ja, wie wenn du im Meisterkampf bist, obwohl du eigentlich jetzt nur im Kampf um Platz 2 bist.
Was ist denn der Unterschied von den Platzierungen her, was die internationalen Bewerbe betrifft, beziehungsweise oder geht es sogar mehr ums Prestige?
Hauptsächlich sage ich da, geht es voll ums Prestige auch, weil halt Präsidenten einfach Eigentümer von den Vereinen sind und sie halt nicht von irgendwen in die Schranken weisen lassen sollen und für uns Spieler natürlich auch. Keiner will irgendwie freiwillig hinter irgendeinem anderen Verein sie anstellen und dann kommen natürlich ja, die internationalen Startplätze dazu, wo jeder Spieler sportlich den Anspruch hat, das Höchstmögliche zu erreichen und plus natürlich für einen Verein das wirtschaftlich Höchste rauszuschlagen, was Prämien betrifft. Und das ist ein großer Unterschied. Also als Zweiter spielst du zweite Quali-Runde in der Champions League, nicht Meisterweg sozusagen. Als Dritter spielst du in der dritten Europa League-Quali und als Vierter spielst du in der zweiten Conference League-Quali. Das heißt, als Vierter...
Der Cup-Sieger fällt noch, oder?
Ja, der Cup-Sieger...
Wenn Olympiakos im Cup gewinnt?
Ja, dann ist ganz normal der Fünfte, spielt sich das Ticket dann halt aus. Also der Fünfte vom, okay, vom unteren Playoff, also vom mittleren also Playoff.
Zwei Champions League, zwei Europa League, eine Conference?
Nein, eine Europa League und zwei Conference.
Okay.
der vierte und der fünfte quasi, an Conference. Und du musst dir denken, als vierte jetzt zum Beispiel, musst du wieder 3 Quali-Runden schaffen, um eine Gruppenphase zu haben. Wenn du jetzt Dritter wirst, spielst du in der Europa League Quali, 3. Runde, schaffst du eine Quali-Runde, bist du im Europa League Playoff, scheidest da aus, bist in der Conference League. Scheidest in der 3. Quali-Runde der Europa League aus, bist zumindest schon im Playoff von der Conference League. Also es heißt eigentlich, der zweite garantiert da eine Conference League, mindestens, oder halt auch Champions League oder Euroleague.
Aber das ist eigentlich ein Riesenunterschied. Aber ein Riesenunterschied vom zweiten am dritten und dann wiederum vom dritten am vierten sogar. Da geht es wirklich um 3 verschiedene Bewerbe. Also Champions League Quali, einmal angrotzen, so geschwabe, wir wissen halt mal, ob du überhaupt noch nächstes Jahr auflaufst mit dem Griechenland.
Das ist der nächste
aber Punkt. Das ist ein Punkt für eine andere Episode.
Aber das, was halt natürlich der Fall ist, du hast halt mit der Champions League eigentlich 2 Bewerbe noch unter dir, wo du reinrutschen kannst, wenn irgendwas schief geht. Weißt, du hast ein bisschen einen Auffangpolster als Zweiter und als Dritter hast du noch immer einen Bewerber drunter und darum sind die Platzierungen enorm wichtig. Ja. Und es ist halt schon was anderes am Ende des Jahres, ob du Zweiter, Dritter oder Vierter bist. Und das sagt unser Trainer zum Beispiel auch immer, die Saison läuft nicht gut, ja. Wir sind nicht zufrieden, keiner ist zufrieden, aber das Image bleibt halt vom Schluss, weißt? Und wenn du jetzt die letzten Partien gut absolvierst, das Playoff nur auf Strecke bringst und Zweiter wirst, dann geht jeder glücklich in Urlaub und sagt, okay, letztes Jahr war Meister, wenn jetzt holen wir einen Vizemeister und spielen wieder Champions League Quali, dann wird jetzt keiner einen Teufel an die Wand meinen, weißt? Und um das geht's einfach, ja.
Na, wir sind gespannt, Schwabe. Wir wünschen alles Gute.
Danke, ja, und von dem her hast du jetzt Gas geben in der Trainingswoche, Osterwochenende haben wir jetzt ein bisschen frei, werde ich mit der Familie in Griechenland bleiben, was machen, irgendwas anschauen, werden wir 2 Tage frei kriegen übers Wochenende und dann geht es nächste Woche vor rein wieder ins Training und dann geht es rein in die letzten 3 Spiele und dann ist es sehr schneller vorbei, wie man glauben kann, weil 3 Spiele fühlt sich jetzt echt, es geht dann ruckzuck, 3 Playoff-Spiele und dann mit Mitte Mai die Saison aus, also es fühlt sich weiter an, als es ist eigentlich.
Schwabe, ich weiß, das passt vielleicht jetzt nicht so rein, aber nur ganz kurz zum Ankrotzen. Spielt es eine Rolle im Hinterkopf, dass vielleicht deine letzten 3 Matches in Paok sein können und für Paok? Denkst du, hältst du da manchmal inne und denkst da, ja, das, eventuell sind es die letzten 3?
Schau, es ist eigentlich so, dass man, wenn viel Training sind, Spiele sind, dann denkt man nicht so viel drüber nach, aber wenn dann eine Pause ist und dann sitzt du einmal ein bisschen daheim in Ruhe, was ich zwar jetzt sehr selten habe mit den Kindern, aber wenn du irgendwo mal länger irgendwie im Auto zum Training fährst oder sonst was und du denkst so nach, ja, dann kommt es jetzt schon ein bisschen näher, weil es wirklich nur mehr ein Monat eigentlich ist, ein bisschen weniger sogar wie ein Monat. Aber es geht erst jetzt los, muss ich sagen. Bis vor 2-3 Wochen hat es sich noch brutal weit weggefühlt, aber jetzt mit diesem Rückrundenstart, wo dann wirklich nur mehr 3 Partien sind im Playoff, kommt es näher, ja. Aber ich muss sagen, es ist schon Vorfreude auf die 3 Spiele da, es belastet mich nicht, es beschäftigt mich aktuell nicht, der volle Fokus ist da, für mich ist das Wichtigste, dass ich alles tue, dass die Mannschaft erfolgreich ist, dass ich mein Bestes gebe, plus natürlich braucht man auch nicht reden, persönlich wichtig, dass ich einfach fit und verletzungsfrei bleibe und das ist ja auch ein Punkt, was der, ob du jetzt dann Vierter wirst oder Zweiter, ist für jeden persönlich auch eine andere Geschichte im Sommer. Sprich jetzt Park oder sprich es auch wegen irgendwann anderen einen Verein an, weißt? Also von dem her, sehe ich das entspannt und lasse es dann auf mich zukommen. Und ich habe es ja schon oft auch in den Medien gesagt, ich bin 5 Jahre jetzt da, man wird dann sicher mal ein ausführliches Gespräch führen und dann werden wir sehen, wo die Reise weitergeht oder ob sie halt auch da bei Park weitergeht. Steht alles ein bisschen offener aktuell. Und ja, soweit zu Paok. Ich glaube, ansonsten, ja, wie du es gesagt hast, Olympiakos ist eben schon souverän Meister geworden, haben sie es auch verdient, waren jetzt über die gesamte Saison schon die beste Mannschaft in Griechenland, haben wir einen Cup gewonnen, oder noch nicht gewonnen, aber sind im Finale. Man darf Offi Greta nicht unterschätzen für alle Österreicher. Taxi Funtas hat die Chance, mit Greta den Cup zu gewinnen, wenn es interessiert.
Aber Funtas, das ist wirklich bitte?
Taxi Funtas ist bei
Offi. Also Greta ist nicht nur Urlaubsort, Schwabe?
Ist die einzige Inselmannschaft in Griechenland. Alle anderen Mannschaften sind am Festland und Greta ist wirklich die einzige Inselmannschaft. Und ich sage dir, ein Spieler, der mit dir zusammengespielt hat, der bei Greta gespielt hat, fällt dir ein?
Zusammengespielt?
Du hast mit ihm zusammengespielt, mit mir gemeinsam sogar.
Oder gegen, ich weiß nur, einen Brasilianer gibt es, der hat in China
gespielt. Nein, denk nicht so weit. Wir haben bei der Admira mit einem Spieler zusammengespielt, ich gebe dir noch einen Tipp.
Nein,
war ein alter Fuchs und der hat bei Greta gespielt, auch wenn es nicht lang war.
Hat der Patrick eh schon gut angefangen?
Nein.
Ja, war kurz. War ein Spaß. Alter Fuchs bei mir.
Hat bei dir in der Viererkette neben dir gespielt meistens.
Der Plasnecker kann es auch nicht sein, der muss ja schon 50 sein.
So ist es. Gernot Plasnecker.
Was? Also hat er mal durchgespielt. Weil ich denke gerade an einen Aktiven.
Nein, nein, hat bei Offi Greta gespielt, ja.
Ah, wirklich? Okay, okay.
Ich weiß nicht, ob es Offi war oder der andere Verein in Greta, aber einen von den zwei. Aber er war, aber ich glaube nicht so lang. Ich habe es einmal gelesen und ich habe mit ihm einmal drüber geredet, wie bei der Admira war. Er war nicht so lang dort. Aber ja, der war in Griechenland und auf Greta.
Ja, ja, ja.
Und ansonsten, was das, dann würde ich sagen, Richie, schwapp mal über. Du hast sicher sehr viel Spannendes zum Erzählen. Ich hätte mal gleich die erste Frage dazu, und zwar, du bist jetzt eine Zeit lang zurück in Österreich und ich weiß, du hast mir damals schon gesagt, das Erste, was du mal tun willst nach deiner Karriere, ist einfach noch mal ein bisschen entspannt oder halt, wie soll man sagen, so zu reisen, wie es da gerade in den Sinn kommt. Und das machst du, oder? Oder wie ist es jetzt dazu gekommen, dass Südamerika, ich glaube, das ist der einzige Kontinent, in dem du noch gar nicht warst, oder? Und jetzt nimmst du ihn halt quasi ohne Fußball mit auf jeden Fall.
Naja, mit Afrika. Ich meine, ich war schon, wir waren nämlich bei der U20 WM in Kolumbien, aber da waren wir halt nur Fußball spielen und nicht wirklich erkunden das Land oder irgendwas. Von dem her, ja, Afrika, ich glaube, Afrika war überhaupt noch nicht. Du hast gesagt, du hast mein Trainingslager gehabt in Tunesien oder Ägypten.
Ja, auf Urlaub war ich auch schon.
Na, Afrika war ja noch nie. Das heißt, die zwei Kontinente fühlen wir noch so ein bisschen. Und nachdem ich mal die ersten Sachen erledigt habe, daheim in Österreich, nachdem ich eigentlich 9 Jahre weg war, war viel zum Erledigen, habe ich jetzt, ja, man erzählt ein bisschen in Südamerika aufgeschlagen. Habe eigentlich nicht wirklich gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe mir einfach mal ein One-Way-Ticket bucht von Wien über Frankfurt nach Buenos Aires. Und dann habe ich mir gedacht, dann schauen wir, wie es weitergeht. Und das Allerinteressanteste, das Allerbeste, Schwabi, wenn du auf Urlaub bist, ich meine, ich war ja auch mein ganzes Leben lang so, weil wir sind Fußballer, wir sind es einfach gewohnt, einen gewissen Standard zu haben, wenn wir Urlaub machen, einen Hotelstandard, was wir machen, einen gewissen, ein Budget können wir sich ein bisschen was leisten und gönnen. Aber Schwabi, es waren Reisen, ich will nicht sagen, es war ein Leben, aber die waren Reisen, die passieren im Hostel. Und deswegen habe ich mir auch in ein Hostel eingemietet. Ich schätze mal, du warst noch nie in einer.
Ich war noch nie auf einem Hostel, aber wenn ich es jetzt so ein bisschen vergleichen kann, ich war natürlich schon das eine oder andere Mal auf einem Campingplatz und habe auch gecampt sozusagen. Kann man wahrscheinlich trotzdem nicht mit einem Hostel vergleichen, aber wenn wir jetzt davon reden, was halt so Urlaube betrifft, wo du immer in die guten Hotels bist und wenn wir über das reden, dann ist es anders. Ja. Als Campen.
Camping vielleicht, Schwabe, das ist eher deins. Kennst du
Camping? Camping ist gut, taugt mir, ja, du hast recht, ja. Camping ist gut. Aber ich habe auch Campingplatz im Zelt geschlafen, keine Sorge.
Nein, aber warum es so speziell ist, ist, du hast halt alle, ich reise alleine, mit mir kann ich mit, ich bin allein unterwegs und so sind auch die ganzen anderen Backpacker, sind ja alle Backpacker, die was im Hostel sind und da reist eigentlich, ja 90% von denen, was im Hostel sind, reisen alleine. Und so ein Hostel, das bietet schon richtig geile Sachen und einen richtig geilen Service. Zum einen ist natürlich billig, Schwabe. Was glaubst du für eine Nacht?
10 Euro.
Ja, so zwischen 10 und 20 Euro, immer je nachdem, auch welche Stadt. Aber natürlich, das andere ist, du bist in einem Schlafsaal, so im Schnitt 6 Betten, also 3 Stockbetten. Und ja, wer mich kennt, weil ich habe normal früher nie einschlafen können, wenn einer zu laut atmet, neben mir. Aber alles ist möglich und manchmal hast du halt schlaflose Nächte dabei, wenn wirklich einmal einer extrem sagelt.
Da aber muss ich ganz kurz einhaken. Bei mir hat sich das genau geändert, Richie. Bei mir war es früher ganz egal, wo und welcher Zimmer, dass ich war, im Zug, im Auto, wer neben mir, wer gesagelt hat, ich habe geschlafen. Und jetzt auf einmal bin ich extrem empfindlich geworden die letzten Jahre. Keine Ahnung warum. Ich kann es
ja, nicht sagen. Warum. Ich weiß schon warum. Nein. Wegen deiner Nachbarin in Wien?
Nein, das weiß ich nicht. Das ist eine andere Geschichte wieder. Aber nein, ich wirklich jetzt, mir ist das mit den Kindern ist wieder ein bisschen leichter daheim. Aber generell, wenn ich irgendwo bin, ein Hotel auswärts, Kopfpolster ein bisschen dicker oder irgendwas ist Licht an oder sonst was. Das war früher egal, Richie, egal wo ich geschlafen habe, war easy. Aber das hat sich in den letzten Jahren bei mir geändert.
Ja, nein, und ich gehe mal davon aus, Schwabi, dass unsere Hörer sich nicht viel darunter vorstellen können unter dem Hostel, weil, wie gesagt, von meinen Freunden kann ich sagen, da war sicher keiner oder war noch nie wer in einem Hostel. Das ist irgendwie nicht in unserer österreichischen Kultur drin, hätte ich mal gesagt. Vor allem, ich hätte jetzt auch noch nicht, jetzt bin ich unterwegs 2 Wochen, ich habe noch keinen Österreicher getroffen. Ein paar Deutsche waren dabei, Skandinavier, Israelis, ein paar Südamerikaner, aber Österreicher war jetzt noch keiner. Und wie gesagt, ich glaube, dass nicht die österreichische Mentalität ist, Hostel zu bereisen. Aber ich kann nur sagen, da spielt sich das Leben an, Schwabe. Also, das Geile ist, diese Hostel, die veranstalten immer gewisse Aktivitäten, damit sie die Leute leichter kennenlernen, weißt du? Damit du gleich mal die Schüchterne ablegst und gleich mal ins Gespräch kommst, Freunde machst und dann eventuell Touren gemeinsam machst oder so. Und dann sind tägliche Aktivitäten, wie zum Beispiel, es war eine Weinverkostung. Ist ein Sommelier gekommen oder was, mit 6 Weinflaschen und jeder hat sich da anmelden können und dann hast du eine Weinverkostung, der erklärt da die Familien von den Weinsorten, was auch immer. Und du kommunizierst miteinander und machst Freunde. Das ist eine, was du in Argentinien trinkst, gern Mate. Und dann war so ein Mate-Kurs oder was. Und auf die Nacht sind Quiz-Nights oder Karaoke-Night oder Pub-Crawl-Night. Es ist immer irgendwas. Und du bist unter Leid und musst schnell mal Freunde kennen. Und
aber bei dir ist jetzt das zweite Mal in einem Hostel. In San Sebastian, wo es bei unserem Match zuschauen warst, was da im Hostel. Ich weiß, ist jetzt hier ganz besonders in Südamerika. Aber meine Frage ist, jetzt, was du in Südamerika bis jetzt erlebt hast, sagst du im Schnitt, im Hostel, sind die Leute allein unterwegs oder siehst du schon welche, die gemeinsam unterwegs sind und halt dann im Hostel schlafen? Und die nächste Frage anhängen noch dazu, wie viel sind im Schlaf so im Schnitt jetzt gewesen bei dir? So?
Nein, ich war schon, es geht zurück nach Australien, weil in Australien, da sind ja urviele Hostel. Backpacker, ich glaube, ist Nummer 1 nach Melbourne, Backpacken. Und da habe ich welche kennengelernt. Und dann war eben die Pandemie und wir haben von New South Wales, vom Bundesstaat New South Wales, nicht nach Victoria zurückgekommen, wo Melbourne ist. Und wir haben auch nicht das Land verlassen können, weil sonst hätten wir nicht zurückkommen müssen. Was machen wir? Wir müssen jetzt 4 Wochen in New South Wales, nähe Sydney sein. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir gehen in ein Hostel, weil 4 Wochen in einem Hotel ist, wird teuer, weißt du. Ja, wir hätten sie Airbnb oder was mieten können, aber die Idee von Hostel hat uns... Ja, hat uns getaugt, weil wir eben unter anderem Leute sind und da habe ich die ersten Erfahrungen schon gemacht gehabt. Und dann in San Sebastian, Schwabe, das war Wahnsinn, das war ein Friedhof. Da ist nichts geredet worden, weißt du, da gehst du in den Aufenthaltsraum rein und jeder sitzt auf seinem MacBook oder am Handy und keiner redet was und jeder ist leise und respektiert einfach die Ruhe vom anderen oder so. Weißt du, ich meine?
Außer deine Bodenschlappen hat sich wie ausgefragt. Den kannst du jetzt so gut erzählen, die Geschichte, bitte.
Ich weiß gar nicht, was war denn da
schon? Sicher, in San Sebastian hast du da gesagt, dass du duschen gehen wolltest oder aufgestanden bist und dann bist du runtergegangen, 10 Putzen ohne Schlappen und dann ist ein asiatischer Kollege von dir unten in der Dusche gestanden mit dem Bodenhammerl von dir.
Ja, ja. Dieser yours? No. Ja, gib her, Alter. Nein, aber das ist der Unterschied. Also in Südamerika, du checkst im Hostel ein und du hörst die Musik, weißt du, die südamerikanische Musik, Latino-Musik oder so. Und ich muss echt sagen, in Buenos Aires, zuerst einmal habe ich mit der künstlichen Intelligenz mir ein bisschen gespielt und habe gesagt, sag mal, was ist das beste Hostel in Buenos Aires to socializing for activities. Und dann sagt er das innerhalb von einer Sekunde, was das super Hostels haben mit Bewertungen und drum und dran. Und dann gehe ich rein, weißt du, und merke schon, puh, weißt du, da kommt man vor, da kennt jeder schon an jeden. Und da ist die Bar und jeden Tag gibt es Willkommensdrinks für die, was neu dazukommen. Und die ersten 1-2 Nächte, da hat man dann der Hose hat mir geschrieben, ob man sie sehen. Und ich habe gesagt, ich bin in Buenos Aires. Und er so, Alter, was machst du? Und ich habe gesagt, Alter, ich weiß selber nicht. Ich denke gerade ein bisschen drüber nach, ob es nicht ein Fehler war. Weil die ersten 1-2 Nächte waren so ein bisschen overwhelming, weißt du. Ich bin überhaupt nicht reingepasst und ja, die österreichisch-deutsche Mentalität ein bisschen zu stark noch in mir tragen, im Sinne von schwierig mich einzufügen oder einfach sagen, what's up guys, so wie der Amerikaner, der hat immer dumm geschrien, da wie einem die ganze Bude gehört, weißt du. Und dann habe ich mir das ein bisschen so beobachtet und gesagt, entweder ich fange jetzt aus, dass ich ein bisschen meine Haut rausgehe oder ich lebe wie eine Maus dort, weißt du. Und wirklich dann die nächsten Tage mit den Aktivitäten waren wir dann beim Boca Juniors Match, danke nochmal Schwabi an den Kollegen. Das kannst du dann erzählen, wie es zustande gekommen ist, aber wir waren beim Boca Juniors Match und die Jungs mitgegangen vom Hostel und dann geht schon dahin, weißt du, und dann bist du dabei bei den Aktivitäten und machst ein paar Mal Freund und dann, Schwabi, waren wir beim Abendessen, wir waren 9 Leute, pass auf, es war einer von Indien, ein Mädel von Irland, einer von Chile, einer von Frankreich, einer von Schweiz und dann 3 Däninnen. Und da sitzen wir einfach, die ganze Welt auf einem oben dessen's Tisch. Und dann hörst du die Geschichte, na, ein Israeli war dabei, der Israeli, der ist sowieso der Allerärgste, weil der war in Ushuaia, wo ich auch war, ganz im Süden unten, und nach Buenos Aires auf, ich müsste das legen, aber sind es 15 Stunden mit dem Auto. Der Hund ist bei Hitchhiking, was denn, mit dem Finger auf und, wie heißt das auf Deutsch?
Autostopp.
Ja. Ich habe mir gedacht, bist du der, und der ist schon 7 Monate unterwegs in Südamerika und die schauen extrem auf ein Budget, weißt du? Und wenn sie jetzt sagen, okay, ich fliege für 200, 300 Euro, dann hitchhiken sie lieber. Wobei, da geht es dann natürlich auch um die Geschichte, glaube ich. Nicht nur ums Geld sparen, sondern auch um die Geschichte, dass du sagst, Alter, ich koste es voll aus.
Und was sagst du noch vom Durchschnitt, vom Ötter, ist von bis alles dabei?
Von bis, sein? Von bis, ich glaube, da waren wirklich zwar, jetzt habe ich vorher gerade zwar, ich habe gesagt, Pensionisten gesehen, aber es ist auch, ich mache so eine Hiking-Tour und die geht über Travel Agency. Und dann teilen die einen Tourguide zu und da sind 7 oder 8 Leute und dann machst du eine Tour. Und in meiner Tour zum Beispiel, Fabi, waren 2 60-Jährige, der eine hat genau einen 60-jährigen Geburtstag gehabt, einer aus Liverpool, einer aus London, 2 Engländer. Und die waren ein Wahnsinn, Fabi. Da habe ich mir gedacht, kennst du zum Beispiel einen 60-plus-Jährigen, der was die Leute aufzieht und Schmäß aushaut, dass jeder lacht? Da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich so selten, dass so ein Pensionist unter Anführungszeichen extrem lustig ist. Und die Engländer, die waren ein Wahnsinn, weißt du?
Ja, und jetzt zu dem Zug noch, weil du das schon kurz anklingen hast lassen. Du warst da mein Poker-Match. Das war eigentlich auch Zufall, weil du erzählst mir ja, die erste Station Buenos Aires und ich sage, der Ricci, du musst dir die Poker Juniors anschauen. Unbedingt. Und dann bin ich am Abend mit dem Sergio, mit dem Benja, mit unserem Mitspieler aus Peru zusammengesessen. Und dann, der kennt ihr, oder? Oder habt ihr hier gesehen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie es da was tut, der Sergio und mein Mitspieler da bei Park.
Nein, der ist erst nach mir gekommen.
Aber ich glaube, der Brendan war dabei, den du kennst. Und dann haben wir irgendwie geredet und habe ihm erzählt, ja, mein Freund ist gerade in Argentinien. Und dann fragt der Peraner, wo ist er und was macht er? Sag ich, ja, in Buenos Aires ist er. Und sagt, er ist Freund von ihm, spielt bei Poker. Naja, und so waren natürlich die Rutschen. So habe ich da gesagt, Ricci, geh zuschauen. Und da jetzt die Frage, der hat da auch ein Ticket organisiert. Wie sind die anderen mit dir zuschauen gegangen? Weil du dem auch gesagt hast, die schauen aufs Budget. Du sagst, dann seid ihr gemeinsam Poker-Match zuschauen gegangen.
Ja, nein, ist well lustig, weil das Hostel, was der hat auch... Die Hosteln sind ja alle connected, interconnected miteinander und schauen halt, dass Aktivitäten alle zusammenführen. Weißt du, ich meine, dass 20 Hostel jetzt an dem Samstag schauen, dass so viele Leute wie möglich zum Pokermatch zum Beispiel bringen. Und die haben schon bis zu 100 Dollar zahlen müssen. Und einige sind nicht gegangen, weil Schwabi, der hat mir ja 2 Tickets reingelegt. Das heißt, ich habe dann 2 Tickets gehabt. Und dann sitze ich im Hostel und sage so, ich habe nur eine extra Karte, wenn man mitgehen will. Und dann war ein Deutscher zufällig, der hat gesagt, er geht nicht, weil er mit Steyr. Ich habe gesagt, na gut, heute ist der Glückstag, weil da gehst du mit mir, weißt du? Das sind Sitzplatzkarten, weil die anderen haben Stehkarten für 100 Dollar. Und wir haben 2 Sitzplatzkarten, weißt du? Der hat sein Leben nicht gepackt.
Und bleiben wir gleich drauf, erzähl, wie war's? Oder wie was sagst du, Bocker? Eindruck, ich habe geile Foto gesehen, und sende leider auf Insta bei uns. Ich habe ein Foto aus mir geschickt mit dem Poker Maradona-T-Shirt. Das hat gleich mal in mein Herz gelacht. Geile Sache.
Ja, der ganze Bezirk, der heißt ja Poker. Und lustige Geschichte, Poker und River Plate, das sind ja Riesenfeinde. Ich glaube, die größte Fußballfeindschaft oder Derby der Welt, oder? Mit dem Glasgow-Derby. Und anscheinend waren beide Vereine rot-weiß. Bis gesagt haben, wir spielen jetzt ein Match und der Gewinner darf die Form behalten. Und dann hat River Plate gewonnen und Poker ist blau-gelb geworden. Aber ich muss sagen, die blau-gelb taugt mir vorher aus. Und der ganze Bezirk da rundherum, die Bars.
Stadion heißt ja Bombonera, oder?
Heißt so? Ich weiß gar nicht.
Ich glaube, ja.
Naja, aber ja, Bombo, da geht es zu. Der El Bombo von der Südstadt wartet. Nein, alles rundherum ist blau-gelb, weißt du? Und Leute voll verrückt, die Straßen pumpen voll vor dem Match, weißt du? Die stellen die Barbecues auf draußen und
verkaufen. Wie viel passen eine Poker-Stadion?
Ich glaube 57 oder irgendwas und es war bumm voll. Es war ein normales Ligamatch, Runde 10 oder was, gegen einen 7. War bumm voll und muss sagen, das Stadion alleinig ist schon so gewaltig. So ein bisschen alt, aber extrem hoch und steil. Und auch Längsseiten ist ja weißt du, wie man sprechen, das ist einfach nur ein Steingebäude, eine Steinwand. Ja.
Ich habe gerade geschaut, es ist bekannt unter La Bombonera heißt es eigentlich Stadion, aber sie haben es jetzt mittlerweile umeinander auf Estadio Alberto Armando.
Ach so, wirklich? Ja. Nein, also wirklich die ganze Gegend ist voll zugegangen und Das ist auch wieder so eine Geschichte, was der mit den Backpacker, dann gehen wir gemeinsam hin zum Ding und sagen, ja, kaufen wir sich ein Bier, weißt du? Und der eine sagt, ja, gehen wir da zum 7-Eleven oder wie du in Argentinien heißt und kaufen sie es dort, weil da ist billiger. Also ich meine, so denken die, weißt du?
Und
muss sagen, das Mindset, das habe ich mir jetzt auch so angeeignet, einfach, ich bin dazu kein Schwabe, weißt du? Weil ich sage, ich bin so ein Möchtegern-Backpacker, weil da dreht ich schon in einer Welt ein. Die sind monatelang schon unterwegs, mit denen habe ich auch geredet. Weißt du, ich habe gesagt, ich komme da einer die ersten paar Tage und bin so zurückgehalten. Er sagt, Bro, this is like a muscle. You know, I do this for 7 months, I do this for 7 Monate schon. Weißt du, das wirst du einfach gewohnt, dass du mit einer Leichtigkeit einigest, dass du mit einer Leichtigkeit die Leute anredest und die einmischt und so. Und auf jeden Fall zurück zum Match. Es war halt dann, wie gesagt, das Stadion selber richtig geil, so richtig. Es hat was, es hat ein Signature. Das Stadion, so, weißt du, wie man mit Signature? Das hat so,
ja, steht für was, steht für
das. Das steht für was, ja. Und es war dann auch bumm voll. Und sie lieben es zu singen. Also es ist nicht nur ein Sprechchor, den was wiederholen, sondern die singen teilweise wirklich ein ganzes Lied durch, wo jeder das einzelne Wort kennt und so. Und da machen sie alle mit. Und die hinter die Tore sind ja nur Stehplätze, glaube ich. Und die hupfen, glaube ich, 60% vom Match oder länger hupfen die ganze Zeit.
Aber es ist ja wirklich so ein Fest, einfach wo singen für und alles. Gell?
Ja, also, ja, voll.
Also, den Verein mit den Lieder feiern und singen. Und was sagst du vom Fußballerischen her? Ich meine, du hast der Erstligapartie natürlich gesehen, der Ligaspiel. Wie ist da vorgekommen? Ich meine, was es ist immer schwer, ein Spiel zu sehen und zu beurteilen, weil. Aber im Vergleich zum europäischen Fußball.
Es kann täuschen, aber ich liebe es sowas, einfach einen Eindruck zu gewinnen. Und ich muss sagen, Schwabi, den Eindruck, was ich rundherum gewonnen habe, was war top. Das Spiel selber, no bueno. No bueno. Mhm. Also nicht besonders. Also du denkst, dass no Südamerika. Bueno, ne? No Kinder bueno, ne? Nein, ich spiele selber, du denkst Argentinien, weißt du, dort der Maradona gespielt und der größte Verein in Argentinien, Boca, der Cavani spielt dort und der Marcos Rojo spielt dort, was bei Manchester war. Und du denkst, die werden sicher ein paar junge Zangler haben, an der Herrera, ja genau. Und denkst, die haben sicher ein paar Zangler und so. Und dann ich spiele selber, denkst du, irgendwas passt doch nicht, irgendwas ist das so.
Ja, aber die Argentinier, die nicht die großen Zauberer sind, das sind ja brutale Fahrer. Das sind, wir kennen sie aus Europa ein bisschen, das sind Raubmörder alle.
Also am ärgsten war der Rojo, der Marcos Rojo. Mhm. Und man dachte, bist du Depp, gegen den willst du nicht spielen. Aber der zweite war auch so, die waren wirklich Linienverteidiger, die gingen schon hardcore zur Sache. Das kann man schon sagen. Mhm. Bloß, boah, ich glaube, der ist 15 Mal reingerannt, der Masseur. Also da waren Südamerikaner, liegen halt gern und schreien gern und holen gern bei einer. Also das war ein bisschen nervig, muss ich sagen. Viele Unterbrechungen, wo dann die Spieler am Schluss eh wieder aufgestanden sind und weitergerannt sind. Aber das ist halt so der Style bei einer Stätze, oder?
Ja, sie sind echt Raubmörder.
Oder hast du schon Erfahrung gemacht mit südamerikanischen Spielen?
Nein, ich habe noch nie irgendwo eins gesehen und mir kommt vor, wenn ich mich jetzt zurückerinnert habe, ich noch nie gegen eine südamerikanische Mannschaft gespielt, aber ich kenne es halt von Mitspielern oder von Gegenspielern, die jetzt Südamerikaner sind. Und natürlich, wir folgen einem Fußball, wir schauen Nationalmannschaften, wir schauen Champions League. Und die Argentinier sind schon dafür bekannt, dass das Raubmörder sind. Wenn du jetzt nur in der Nationalmannschaft ansiehst, wenn du jetzt an Paredes, Rodrigo de Paul und wie sie alle heißen.
Mit den Romero.
Romero. Und, oder schau dir an Dormann, an Martinez, weißt du, ist jetzt auch
Martinez, keiner. Oder Mascherano früher.
Genau. Und von dem her kennt man sie, das sind die Argentinier und du hast recht. Und in der anderen Hand sind sie aber die ärgsten Teams halt dann auch, was liegen bleiben hast und. Also, ja. Und dann halt so Massenranglereien und so. Das steht halt für mich so ein bisschen für argentinischen Fußball. Und so stelle ich mir eigentlich schon ein bisschen vor, wie du das auch beschreibst. Ja.
Aber was da, weißt du, Schwabi, was der Messi für dich bedeutet, das er kriegt nochmal, es ist eh logisch, ne? Aber wenn du dort bist, das boxt nicht.
Also, ich denk mal, ja, seit der Weltmeister geworden ist jetzt mit Argentinien, ist das auf die ganz, ganz obere Stufen gehalten, weil davor war immer der Vergleich mit Maradona, ja, kein Weltmeister, Messi, kein Weltmeister, und jetzt mit dem Weltmeistertitel sind alle Grenzen oder alle Dämme nochmal gebrochen werden.
Aber jedes Business, das überall kommt irgendwie der Messi vor, und wenn es nur an Kühlschrankmagnet verkaufst. Weißt du, ich meine, was der Messi, du hast nur Messi überall. Und Maradona auch. Ich sage, Messi ist nochmal mittlerweile, das hat mich wirklich umgehauen, wo ich mir gedacht habe, nur der Messi, wie viel Geld der den Menschen oder wie viel, was vielleicht an Tourismus und.
Das erinnert mich im Winter früher, wie ich in Pinzgau war, da hat es bei uns auch noch einen Hermann Mayer gegeben.
Hermann.
Der ist auch bei jeder Reiker-Werbung oder ausgeblitzt, oder? Wenn du das ganz gut tun musst.
Nein,
aber klar, Messi, irre, ja, Wahnsinn.
Nein, und dann, Schwabi, wollte ich dir noch erzählen, weißt du, in Buenos Aires, für was steht Buenos Aires? Und dann habe ich immer wieder gehört, Tango, Tango, Tango. Und habe mir gedacht, ah, weißt du was, jetzt habe ich so oft gehört, ich buche mir so eine Show, ich gehe einfach hin. Und ich glaube, das kostet $70. Gehst rein in so ein ja, Theater so auf die Art und hast ein Essen dabei, ein 3-Gänge-Menü, war in Ordnung und gratis Wein und Bier, so viel du willst. Und dann geht die Show los, eine Tango-Show, eine Stunde. Schwabi, ich bin dort gesessen mit dem Kinn unten und habe mir gedacht, wow, das ist geil. Das war richtig top. Das heißt, eines Tages schreibst du auf der Liste eine Tango-Show anschauen. Weil natürlich gibt es Salsa und allen drum und dran, Walzer, aber wie den Tango gesehen habe, habe ich mir gedacht, bist du der, das ist richtig geil. Also war echt eine Top-Erfahrung.
Und wie lange sowas dauert dann zum Beispiel? Das war halt Essen, Trinken?
Ja, das war 2 Stunden vor Showbeginn Weinlass und zu Showbeginn sollte das fertig werden mit dem 3-Gänge-Menü, dass du dann die Show genießen kannst. Und bei dem Paket war auch dabei zum Beispiel 20 Minuten Einführung in den Tango. Das heißt, du bist in einen anderen Raum gegangen und hast ein paar Schritte gelernt. Schwabi, so wie wir damals seinerzeit.
Wir waren in einem Tanzkurs in Baden, ja, stimmt. Aber hast du dann ein paar Schritte gesetzt, oder was, im Tango, oder?
Ja, ich bin so steif, ich brauche dir nicht sagen.
Bei mir genau das Gleiche.
Nein, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht mehr. In dem Leben schaffe ich es nicht mehr. Aber
siehst du den Tango jetzt auch wirklich nur bei so Shows oder fühlst du ihn schon ein bisschen in die Straßen auch in Buenos
also
Aires?
Ich war jetzt aber auch nicht fort in Buenos Aires, ich weiß nicht, aber bei den Shows, das war schon wirklich klasse. Für das war top. Ich muss schauen, ob ich noch was aufgeschrieben habe, was zu berichten gibt. Nein.
Also das heißt, summa summarum, weißt du, wie viele Tage in Buenos Aires?
4 oder 5 und dann, wie gesagt, ich habe eigentlich überhaupt keinen Plan gehabt. Ich habe nur auf der Liste gehabt, okay, Machu Picchu irgendwann in dem Monat. Weil ich habe gesagt, ungefähr einen Monat nehme ich mir und dann war ich dort. Und das Gute ist ja, die ganzen Backpacker, wie gesagt, der eine, der ist schon 7 Monate nur in Südamerika unterwegs. Und die haben halt Geschichten zum Erzählen und beenden die dann in eine Richtung. Und dann war es natürlich naheliegend, wenn du hörst, ja, in Ushuaia, das ist die südlichste Stadt der Welt. El Fin del Mundo, oder wie das heißt, El Fin del Mundo. Und dann haben wir gedacht, wenn ich schon da bin. Und dann war ich nochmal in Ushuaia, südlichste Stadt der Welt. War richtig geil. Und dann, Schwabi, ist mir gekommen, naja, aber jetzt bin ich am nächsten zur Antarktis, ohne in der Antarktis zu sein. Ich schaue es mir mal an. Und dann war die Sache so, ich wollte wirklich eigentlich schauen, vielleicht kriege ich einen Trip hin in die Antarktis. Kann ich wirklich bald irgendwann mal sagen, überall. Aber jetzt ist, es war gerade Sommer in Argentinien und jetzt gehen wir gerade in den Herbst rein. Und jetzt sind keine Touren, weil es im Winter, jetzt gehen wir im Winter dann rein, ist es zu kalt und da sind keine Tourismus-Touren, sondern die gehen nur im Sommer. Und das haben wir ein bisschen angeschaut. Das waren mit $6,000 bis dabei, ist glaube ich die billigste Reise. 2 Tage brauchst du mit dem Schiff, mit der Cruise zur Antarktis. Dann, weiß nicht, kannst du schauen ein bisschen. Und weißt du, welche Tiere es in der Antarktis gibt?
Ja, Eisbären.
Ah, bist du falsch. Die Eisbären gibt es nur am Nordpol, ja.
Wirklich?
In der Antarktis gibt es nur das einzige Landtier, oder Landtier, hupft er ins Wasser auch. Aber Pinguin. Es ist tatsächlich der Pinguin, ja. Der Pinguin und dann Seelöwen oder Robben, oder wie nennt man die? Genau, der Pinguin lebt dort. Aber ja, aber ich habe dann 3 Touren und so gemacht in Ushuaia und Schwabi, diese Tourguides, also die haben mich beeindruckt. Also was, das sind richtig geile Typen. Die leben für den Job auch. Und die sind, weißt du, die holen mich ab, diese eine Mädel, die holt mich ab von meinem Hotel. Hola! Um 8 in der Früh. Hola, como estás? Are you Richard? Und ich sage so, good morning, I'm Richard, but you can call me Ricardo. Nein, aber die haben gleich super Energie, weißt du, und das nehmen sie mit auf die Reise und das macht richtig Spaß. Und die brennen für ihren Job. Und da haben wir dann auch gedacht, du fühlst dich einfach irgendwie lebendig, weißt du, du denkst da, es gibt keinen Morgen mehr, wenn du dann da am Ende der Welt mal dumm spazierst auf die Hügel, auf die Bergaufe. Ist schon eine mächtige Erfahrung. Bin echt froh, dass ich das gemacht habe.
Ah ja, und vor allem allein unterwegs. Und wie du sagst, jetzt wirst du offener, lernst die Leute kennen. Dann wird es natürlich auch leichter. Aber das heißt, du hast jetzt einmal in den ersten 2 Wochen gut zurechtgefunden und jetzt hast du ein bisschen den weiteren Plan vorgelegt sozusagen. Jetzt bist du in Santiago de Chile seit wie vielen Tagen?
Nein, ich wollte noch gerade dabei eigentlich weiterfliegen, aber da waren Streiks in Argentinien und dann, wie die Streiks vorbei waren, also die Fluglinien haben gestreikt, dann sind die Preise durch die Decken geschossen und deswegen bin ich nach Santiago de Chile und dann weiter zu fliegen nach Cusco, Peru. Da wartet dann ein 4-Tages-Hike zum Machu Picchu auf mich, Aber bis dorthin habe ich noch 2 Tage in Chile. Ja, und Chile tue einfach nur die Stadt erkunden oder mit die einfach Leute kennenlernen im Hostel und sowas. Weißt du? Das passt soweit. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Genau, Schwabi, das wollte ich noch sagen. Ich habe einmal ein Buch gelesen, das ist von Simon Sinek und das heißt Leaders Eat Last. Und aus dem Buch habe ich mir eine Quote, also ein Zitat gemerkt. Nämlich, everything I know about leadership, I learned from wearing a backpack. Und ich habe das immer für eine geile Quote gehalten. Aber jetzt, wo ich es selber mache und unterwegs bin, kriegt das für mich eine neue Bedeutung. Kannst du dem Spruch was abgewinnen?
Ja, ich kann schon was abgewinnen, aber ich weiß, was du meinst. Wenn du das dann selber lebst, dann verstehst du den Satz erst zu 100% sozusagen. Ja. Und ich wollte dir sagen, weil du jetzt zu Machu Picchu hin willst, ich habe ja ein Buch gelesen von einem Pinsker Kollegen von mir, von David Rackeb, der hat eine längere Zeit in der Pandemie in Südamerika verbracht. Das gebe ich dir dann mit, das Buch. Schaut so aus.
Ne, gib's mir mit, das ist schon spät.
Ja, ey, brauchst du jetzt nicht. Du sollst den Machu Picchu deine eigene Erfahrung machen und dann liest es und dann kannst du sagen, okay, ich habe das Gleiche erfahren oder nicht. Darum musst du eh auf das wieder einlassen und dein Machu Picchu selber erleben. Also von dem her, ich kenne ein paar Leute mittlerweile, die ein Machu Picchu gemacht haben.
Ja, aber Weltwunder halt. Sollst du die 7 Weltwunder? Mal schauen.
Bei wie viel warst du denn schon?
Naja, kein. Nein, warte.
Kein Chichen Itza.
Hä?
Chichen Itza.
Was ist Chichen Itza?
Alter, du warst in Mexiko in Cancun und bist nicht nach Chichen Itza gefahren.
Schwabe in Cancun, da war ich Anfang, da war ich nur mit der Party, mein Freund.
Ja, ich war als Junge in Cancun, aber ich bin gefahren nach Chichen Itza, ist auch eines der Weltwunder.
Chichen Itza,
aber okay, dann haben wir wahrscheinlich gleich fühlen gewesen.
Na, müssen wir nachschauen, das suche ich mir vielleicht. Aber ich glaube zum Beispiel, Grand Canyon muss ja auch Weltwunder sein, aber zum Beispiel ist gar nicht dabei.
Ja.
Was war denn da noch? Nein, ist ja wurscht, wir schauen sie es anders mal, aber los mit das wollte ich noch sagen an alle Zuhörer, wirklich, gerade wir Österreicher, wir sind so steif und ja oder nein?
Da wir sind charakterlich so steif. Du hast wieder einen Außer.
Okay, ja, ich sage nicht, wir sind alles schlecht, aber ich sage, wir sind sehr steif, was einfach die Offenheit betrifft und über den Tellerrand hinausschauen, deswegen, ich würde es trotzdem an jeden ans Herz legen, vor allem in jungen Jahren noch, dann macht es das. Haut sich über die Häuser mit einem Rucksack und geht in die Hostel, lernt die Leute kennen, macht es Touren, trennt sich ein bisschen vom Stereotypus Urlaub, wo man nur im All-Inclusive-Resort mal dumm liegt. Das kannst du mit 40, 50, 60 jedes Jahr machen. Weißt du, ich meine, aber solange du jung und aktiv sein kannst und sofern du der Familienstatus alles zulässt, macht es das. Oder das habe ich mir auch zum Beispiel gedacht. Ich hätte zum Beispiel in meinen jungen Jahren viel öfter, wir haben zum Beispiel Trips gemacht, Schwabi, nach Budapest oder wo waren wir noch, Bratislava. Das ist eigentlich nie in ein Hostel gegangen, das war ja Weltklasse gewesen. Wir haben sie immer in ein Hotel oder in ein Airbnb oder was eingemietet. Aber ich unterstreiche das nochmal. Nein, ich glaube, ich habe meine Punkte runtergeratscht. Na gut, ich hätte noch so aufgeschrieben zu den Ureinwohnern von Terra del Fuego, aber die Geschichtsstunde hängen wir sie vielleicht für anders mal aus.
Nein, aber das, was wenn du noch kurz deinen weiteren Plan, das heißt jetzt Chile, Machu Picchu, Peru, hast du dann noch weiter geplant oder lässt es wieder drauf zukommen und lässt dich sozusagen von anderen inspirieren, was du noch machst? Aber nicht einmal geredet, Brasilien hast du überlegt, oder?
Ja, Schwabe, jetzt komme ich schon drauf. Ein Monat ist gar nichts, gell? Also wenn du sagst Südamerika, ich würde gerne Medellin machen, Kolumbien hätte man schon getan, dann Rio, weil ich, also jeder redet immer von Rio ist das Beste, sagt jeder.
Was, steht bei mir auch ganz oben.
Ja?
Ja.
Aber ich denke mal, vielleicht hebe ich mal Rio auf, für, dass ich es dann mit, wenn auch immer mache oder so, weißt du, dass ich es mir wirklich aufhebe, weil, was ich,
mit einem Brasilo, würde ich da empfehlen. Jeder sagt, das musst du mit einem Einheimischen machen.
Ja, ich meine, wir haben eh mit Brasilianern gespielt in unserer Karriere. Aber,
ja, aber dann bist du auch wieder in den 5-Sterne-Hotels.
Ja, wahrscheinlich, ja. Naja. Was die verdient haben.
Aber Rio Hostel wäre auch mal interessant, muss ich sagen. In Rio.
Nein, der Amerikaner, wo ich da am Anfang geredet habe, der hat die ganze Zeit nur für die Frauen geredet in Rio, was der von seinem Paradies, was Frauen betrifft. Aber okay. Was ich noch sagen wollte, ist, was es da gibt, und das würde mich auch noch interessieren. Ich würde irgendwie gern vielleicht nochmal nach Peru dass ich nach Argentinien nochmal zurückfliege, nach Córdoba und dann von Córdoba mir eventuell ein Auto miete und die kleineren Städte abfahre, Richtung Buenos Aires und immer auch zwei Nächte eventuell in die kleinen Städte wie Rosario. Ich glaube, Rosario ist die Stadt, wo der Messi herkommt oder Santa Fe oder was noch. Und dann habe ich gedacht, nicht immer nur die großen Städte, sondern auch ein bisschen die Villages oder die Smaller Cities oder so erkundschaften. Und was Hostels auch oftmals anbieten, Schwabi, ist Folgendes, nämlich, dass du kannst ein Volontär sein.
Das aber heißt, jetzt nur kurz, warum willst du eigentlich unbedingt nach Córdoba? Das kennst du nur wegen Österreich, Deutschland, wegen 1978 bei der WM. Was gibt es sonst in Córdoba?
Ne, muss ich schauen, wo der Hansi da eingenetzt hat. Was der? Nein, das interessiert mich gar nicht. Nein, mich interessiert es, weil ich will nicht nur die große Stadt wie Buenos Aires, sondern das bietet sich gut an, wirklich den Trip zu Buenos Aires zurück machen, mit dem Auto stehen bleiben und dann von Buenos Aires heimfliegen. Aber was mich auch interessieren würde, aber ich glaube, ich habe die Zeit nicht, ist, die Hostels bieten uns da an, dass du ein Volunteer für einer bist, sprich, dass du diese Aktivitäten vielleicht für einer organisierst oder dass du, ich glaube sogar, du kannst die Zimmer machen, du kannst die Betten überziehen oder Betten waschen und im Gegenzug darfst du gratis wohnen und kriegst gratis Essen oder kriegst halt Sachen im Gegenzug, dass du keine Ausgaben hast. Und da suchen es welche, die vielleicht 3 Wochen bleiben wollen, die können dann gratis wohnen, gratis essen und im Gegenzug arbeiten es 30 bis 40 Stunden, was auch Spaß macht, weil die machen bei den Aktivitäten mit und so. Und da habe ich mir gedacht, das war auch richtig geil und es würde vielleicht so am Weg von Córdoba nach Buenos Aires, also vielleicht irgendwo eine Woche stehen bleiben, vielleicht kann ich es eine Woche machen, das würde mich extrem interessieren, aber ich weiß noch nicht.
Aber das heißt, Mai, spätestens Juni kommst du heim wieder.
Ja, ich habe gesagt, einen Monat einmal, ich habe noch kein Ticket zum Hanfling gebucht.
Keiner Kurs erst im September an.
Das stimmt, aber die Saison geht ja schon vor los, Schwabi. Ja. Und es war, glaube ich, nicht schlecht, wenn ich mir ein bisschen daheim blicken lasse und schaue und stöber ein bisschen, was ist möglich, statt dass ich am einen Tag vor 1. September heimkomme. Aber ich muss schon sagen, ey, wie du vorher gesagt hast, wenn du Zeit hast zum Denken, wenn du ein bisschen allein bist, du stellst dort halt schon die Sinn des Lebens Frage, diese allmächtige Frage. Und also ich fühle mich einfach ganz schwierig zu beschreiben, aber lebendiger unterwegs im Ausland, einfach lebendiger. Wenn ich daheim komme, fühle ich mich irgendwie ein bisschen befreiter. Ich bin ein unbeschriebenes Blatt. Keiner kennt mich. Weißt, du musst nicht reinpassen. Du brauchst nicht aufpassen, für welche Sachen du stehst oder so. Und da denke ich mir, wenn du heimkommst, wiederum, will nicht schlecht reden, aber du bist irgendwo so in einer Schublade oder jeder hat ein Bild von dir, du willst dort reinpassen, du willst dazugehören und ja, was dazukommt noch ist halt einfach, wie gesagt, die Mentalität, dass du einfach mehr Lebensenergie verspürst, mehr Lebensfreude und es klappert noch so viel mehr zum Exploren, Schwabi.
Aber jetzt noch eine interessante Frage, wenn du jetzt nochmal deine Sachen boxt, jetzt bist du ein bisschen das Hosteln gewöhnt sozusagen. Das habe ich schon mal gefragt, glaube ich, beim anderen Podcast, aber was sind die wichtigsten Dinge, die du mitnimmst auf so ein, zwei Monat Hosteltour durch Südamerika? Was müsstest du unbedingt dabei haben oder was hast du falsch bockt oder was würdest du wirklich anders noch mal mitnehmen und bocken? Oder was hast du unbedingt unterwegs auch kaufen müssen, was du sagst, das ist ein Must-Have als Hostel-Sleeper sozusagen?
Ich weiß nicht mehr, wo der her war, der Jerry. Gestern habe ich den Jerry kennengelernt, da im Hostel. Und heute hat er ausgecheckt. Und er checkt aus und er hat einen Rucksack an. Also der war nicht groß, ist wie so ein Sportrucksack. Und ich habe gesagt, okay, du checkst aus, aber where's your luggage? Und er sagt so, everything in my backpack, mate. Ich sage, wie lange bist du unterwegs? Ja, das dritte Monat. Und der ist nur, sag ich, how you do this? Sagt er, I wash a lot. Aber in Wahrheit, Schwabi, man braucht nichts. Ich meine, wenn du dann Wanderungen machst, habe ich mir dann schon so Wanderschuhe gekauft oder was, oder so eine wasserfeste Hosen. Aber in Wahrheit kannst du es wirklich mit einem Rucksack machen, wenn du sagst, ein, zwei Sachen, was ich mitnehme.
Ja, aber da bin ich jetzt ja bei dem Punkt, jetzt hast du einen normalen Schuh mit.
Dann kaufst du schon
dann kaufst du schon die Wanderschuhe. Ja. Und dann hast du eine wasserfeste Hosen. Alter. Der Rucksack ist voll. Ich habe 46er Batschel. Wo kriege ich die Wanderschuhe rein? Die hängst du dann mit die Schnüre, bindest es zusammen und hängst das um den Hals rum. So machst du es mit dem Wanderhammer.
Man kann sie ja auch ausbauen, weißt du, das geht ja, man kann es auch, und es gibt ja Extreme. Ich glaube, der Jerry da, der Tom und Jerry, der war schon extrem unterwegs. Aber die anderen, die meisten haben so einen fetten Backpacker-Rucksack, weiß ich, mit 50 Liter, 60 Liter oder was. Und mit denen. Und ich bin ja wieder, da war mal, ich bin beim Möchtegern-Backpacker.
Mit dem bin ich nur beim Bundesheer gegangen.
Ja, genau. Genau, mit die, wie heißt die Stiefel in
Katz.
K2 oder was, Kampfausrüstung. Aber da waren wir bei, ich bin der, möchte gern Backpacker, weil ich komme mit Luggage, was der, mit Reisekoffer und Schirmen, was der.
Du kommst und, mit alle der Sportrucksack.
Ja, mit Reise. Genau. Ja, genau, und geil. Mit dem Birkenstock. Also da lass mich nicht lumpen, gell? Ja, ich glaube, wir gehen uns abrunden, oder, Schwabi?
Nein, war richtig spannend und echt geil. Und kennt man,
ich bin ja noch 2 Wochen unterwegs, das heißt, die nächste Serie können wir noch mal kurz ausschneiden.
Unbedingt. Schau
mal, wer der Gast ist.
Über das Reisen und das, was du machst, können wir Stunden philosophieren und drüber reden, weil es ist schon extrem spannend zu hören und viele Leute kennen das nicht, ich selber auch nicht. Und für das, für mich ist einfach unglaublich cool zum Hören, wie es dann unterwegs da geht und was du machst und wie es überhaupt da ist, allein zu reisen. Da könnte man echt ja, einige Stunden drüber reden, weil es wirklich spannend ist.
Ja, kommen wir noch zur letzten Frage, Schwabe. Ich darf dir die Frage nochmal vorlesen, wir haben es ja schon kurz angesprochen.
Wollen wir die GPS-Frage noch vorher machen, weil das ist fußballspezifisch, oder gehen wir auf die Frage ein?
Ja, wenn es dann, ja, können wir gerne machen, dann haben wir halt eine Stunde 20, dann ist auch wurscht, ne? Machen wir es
ja,
noch.
Nein, weißt du, weil, wegen GPS, weil wir schon mal geredet haben, ich glaube, wir haben vorher, wann war denn das, Real in der Champions League gegen Arsenal auswärts, Sky Sport Austria weggeschaut und dann hat der Stöger danach analysiert und sagt, Real ist um, weiß ich nicht, wie viele Kilometer weniger gelaufen wie Arsenal und hin und her. Und der Ancelotti hat das dann sogar in der Pressekonferenz halt angesprochen, so quasi, dass er sagt, wir schaffen es in der Saison nicht konstant, unsere Leistung und Willen so am Platz zu bringen, dass wir halt über das Limit rausgehen. Wir spielen einfach oft unter unserem Limit. Und mit dem Limit meint er nicht fußballerisch, sondern einfach, was die Bewegung Off-Ball oder halt auch Mid-Ball einfach betrifft. Und daraufhin habe ich das halt bei uns ein bisschen analysiert, auch bei Park und so weiter. Habe ich mir ein bisschen dann auch genauer wieder die Spiele angeschaut. Da ist mir ein bisschen was aufgefallen. Und da habe ich dann nochmal kurz mit dir im Kontakt aufgenommen. Und dann bist du eigentlich von dir eine kleine Antwort zurückgekommen, du. GPS, hau den Kanal dem, so in die ja, Richtung. Genau. Das, ja. Und dann haben wir gesagt, ja, du, das müssen wir nochmal kurz im Podcast besprechen. Wir haben es nochmal ganz kurz schon auf WhatsApp diskutiert und du hast dem dann so gesagt, ja, du bist ja der, der lieber dann aufs Auge und so schaut. Sage ich, ja, natürlich, das Auge ist eh das Allerwichtigste, aber das GPS bestätigt dir halt dann das, was du eigentlich mit deinem Auge nochmal ein bisschen sehen hättest sollen, weil ich da gesagt habe, oft gewinnst du dann Spiele nicht, wenn du nicht an deine Leistungsgrenze vom Aufwand hinkommst oder gehst, und das bestätigt dann oft das GPS. Das war ein bisschen so mein Punkt und Zugang dazu.
Ja, ich muss sagen, zum einen taugt es mir schon mal nicht, weil ich habe zwar immer, was die Kilometeranzahl betrifft, war ich immer für die Verteidiger relativ oben dabei, aber was meine High-Intensity-Runs oder Sprintgeschwindigkeit betrifft, vor allem die letzten Jahre, wo das GPS immer stärker in den Vordergrund rückt, habe ich es gehasst, weißt du, und das, ich würde nicht sagen, es stellt immer ein bisschen bloß, aber ja, das ist wie wenn du wo nicht gut bist und sagst, das brauche ich nicht, um gut zu sein, weißt du, Mann?
Aber kannst du dich erinnern, wie der GPS damals gekommen ist, wie wir uns aufgeregt haben, die Westen zum Tragen immer und zum Fitnesstrainer ja, ja. gesagt haben, okay, bitte, Alter, lass uns in Ruhe mit der Westen. Dann haben sie es teilweise im Training schon wieder ein bisschen weg, dann nur bei den Spielen haben wir es benutzen müssen. Ich kann mich da bei Rapid sogar noch ein bisschen erinnern.
Ja, aber dann, wenn die Statistik immer gekommen sind, hat jeder, boah, lass uns schauen.
Ja, aber jetzt ist ganz normal, jedes Training liegt der Westen am Platz und tragst das ohne irgendwas, weißt du, das ist schon jetzt wie du deine Fußballschuhe anziehst, hast du die Westen schon mittlerweile auf. Und früher, ich weiß wirklich noch, das war 2014, keine Ahnung, so in der Zeit, hat sich jeder beschwert, ah, bitte die Westen, ich will keiner tragen und hin und her. Und jetzt ist echt wie beim Match, dass du die Schienbeindeckel aufhörst, musst du die Westen aufhören. Es ist echt schon Standardprogramm.
Nein, aber jetzt mittlerweile, wir haben nicht, in China haben wir nicht mehr Westen tragen, sondern es geht über einen Satelliten. Das heißt, du brauchst gar kein GPS, sondern das erkennt einfach von A nach B, wie lange brauchst und dann was auch immer. Aber was ich nochmal dazu sagen wollte, ist, ich bin einfach ein Fan vom Auge. Und der eine ist geborener Sprinter, der andere Ausdauerläufer und der andere hat einen Fußball-IQ. Und wenn der mit Fußball-IQ nicht so viel sprintet und nicht so viel läuft, dann nehme ich das in Kauf, weil er einfach gescheit ist wie alle anderen. Und dann brauche ich mich nicht auf die Nummern aufhängen. Natürlich, das, was du gesagt hast, okay, bin ich bei dir, aber das ist ja bei meiner Prioritätenliste als Trainer, würde das nicht an der vorderen Stelle stehen. Das ist alles, was ich dazu sage. Ja. Oder? Aber da sind wir sehr einig, oder? Weil, aber du hast mir schon so geschickt, Schwabi, du hast mir eigentlich einen Bericht geschickt mit dem Zusatz, ja, schau, jetzt haben wir gegen Panathinaikos verloren und wenn du es jetzt vergleichst mit den 200 Spielen, sind wir da eindeutig weniger gerannt.
Aber man tut es ja eh immer, das stimmt schon beim GPS, man zerlegt halt viel mehr, wenn du Spiele noch nicht gewinnst oder verlierst, dann schaust du viel genauer drauf.
Genau.
Und wenn du die Spiele gewinnst, aber trotzdem, ich habe das schon, man spürt das schon im Spiel ein bisschen dann so, wie viel ist die Mannschaft dann wirklich marschiert und wie viel nicht, und das GPS bestätigt das halt oft und darum glaube ich, kann man schon gut nutzen, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja.
Na gut, dann kommen wir noch zur Frage jetzt, Schwabe. Ich lese nochmal vor, gell? Ich weiß nicht, ob ihr eventuell schon mal direkt darüber gesprochen habt, aber mich würde interessieren, wie habt ihr für euch selbst immer festgestellt, ob es der richtige Moment war, in einem Verein zu bleiben oder zu wechseln? Gab es bestimmte Faktoren oder Gefühle, die euch die Entscheidung erleichtert haben? Und wie sehr hängt das für euch auch vom Trainer ab? Gerade weil sich diese Position ja auch oft plötzlich während einer Saison ändern kann. Schwabi, deine Gedanken?
Ja, vorweg einmal, liebe Samantha, cool, dass du bei Pauk spielst und ja, kannst mich jederzeit gerne kontaktieren, wenn du den Podcast hörst. Ich tausche mich gerne mal mit dir aus, dass ich da mal noch genaue Infos kriege zum Frauenfußball bei Pauk. Ein bisschen was habe ich schon mitgekriegt. Ja, natürlich eine sehr spannende Frage. Richi, du hast, glaube ich, noch öfter ein bisschen einen Verein gewechselt wie ich. Ich bin wirklich ein Spieler, der sehr lange bei den jeweiligen Vereinen immer gespielt hat. Und für mich geht es einfach ein bisschen ums Wohlfühlen auch. Ich würde nicht sagen, Komfortzone ist für mich das falsche Wort, weil ich sehe mich nicht immer in der Komfortzone, wenn du wirklich einer von den Leader bist oder halt vorn weggehst, dann ist es auch nicht immer angenehm, weil dann ja, musst du in offene Wunden einen Finger einlegen. Aber ja, wann spürt man es? Ist echt schwierig. Ich sage mal so, wenn es da irgendwo taugt und es läuft gut und du siehst Potenzial, dass der Spieler und das Verein auch weiterentwickelst und du da mitgehen kannst und du bist irgendwie auch vom Niveau her gut aufgehoben, dann bin ich ein Fan davon, wenn es mal wirklich irgendwo lang spielt. Das ist jetzt, wenn du in Österreich aufwachst und ein super geiler Kicker bist, dann wirst du halt nicht...
So wie du sagst, sehr individuell, ne? Der eine bleibt gern bei einem Verein, wo er sich wohlfühlt, aber der andere nicht, oder? Aber das ist vielleicht... Weniger
ja, aber ich kann es halt wirklich nur aus meiner, ich kann es nur aus meiner Erfahrung sagen und auch was meine Vorbilder betrifft. Und ich sage halt so, ich habe es eh da gesagt, wenn du jetzt in Österreich aufwächst, du bist ein super Kicker und wirst schwer sein, dass du dein ganzes Leben in Österreich spielst, wenn du wirklich gut bist, weil du irgendwann halt ins Ausland gehst, weil du sportlich eine andere Herausforderung nochmal suchst. Aber wenn ich meine Idole durchgehe, sei es Del Piero, sei es Totti, wie sie alle heißen, die waren halt schon bei Weltklassenvereinen und haben halt dann eine Karriere da durchgezogen, weil sportlich ja eh schon bei Vereinen waren, wo du in der Champions League mitmischen kannst, wo du Titel gewinnst etc. Und das war immer so ein bisschen mein Zugang dazu von den Vorbildern her. Und dann habe ich natürlich das Glück gehabt, dass ich bei den Vereinen, wo ich war, mich wohlgefühlt habe. Und das, da hat es eigentlich vom Leistungstechnischen her bei mir eigentlich immer ganz gut gepasst, würde ich sagen, bei den Vereinen, wo ich war.
Aber Schwabe, jetzt sage ich was, wie nennt man das, Provokantes. Wenn du jetzt 5 Jahre bei Park bist, würde jetzt einmal sowas behaupten, dass ich sage, du warst immer gut genug für neue Verträge bei Pauk, aber es hat was gefehlt für was Geileres, Größeres?
Sicher, wenn die Real will, dann wirst du nicht bei Pauk bleiben, so ehrlich müssen wir sein zum Beispiel.
Die Frage ist immer auch, warum denkst du an einen Vereinswechsel? Weil du der Meinung bist, du bist bereit für eine größere Herausforderung oder geht es darum, weil du deinen Stammplatz verlierst und ja, du einfach Zeit verlierst, indem du auf der Bank sitzt. Das war so ein kleines, musst du unterscheiden. Und so
natürlich, aber bei mir zum Beispiel persönlich war es schon ein bisschen davor, ich habe bei Rapid auch Angebote gehabt aus dem Ausland und habe mich eigentlich dann immer zur Vertragsverlängerung entschieden und bin geblieben, obwohl es vielleicht sportlich noch mal eine größere Herausforderung von der Liga her gewesen wäre und so weiter. Aber da hat für mich, war die große Herausforderung dann auch der Leader zu sein, die Schleifen zu tragen, bei so einem großen Verein zu spielen, weißt du, was ich meine? Das habe ich dann ein bisschen über die Herausforderung sportlich gestellt, was jetzt eine größere Liga wieder betrifft. Darum ist es schon individuell ganz unterschiedlich, aber ja, wenn du jetzt, sage ich mal, ein Superkicker bist und halt nicht irgendwie das auch die Herausforderung hast, jetzt was Leader sein betrifft oder irgendwie bei einem Verein eine Säule zu werden oder zu sein, dann wechselst du natürlich auch häufiger, aber ich glaube auch, dass das echt in der Welt ist. Und natürlich, wenn du dich nicht wohlfühlst und es rennt sportlich nicht, naja, dann ist ab und zu auch nicht möglich, dass du einen Vertrag aussitzt oder einen Vertrag erfüllst, wenn du dich selber nicht willkommen. Weil das war zum Beispiel bei mir ein Punkt da, dieses Willkommensein beim Verein, das ist für mich enorm wichtig, weil wenn ich spüre, ich bin nicht willkommen bei irgendeinem Verein weiß ich nicht, dann fährst du nicht gern zum Training, du fühlst dich nicht wohl, ja, dann machst du halt irgendwo einen Step zurück oder gehst woanders hin, weil für mich ist wirklich das Wichtigste, willkommen zu sein.
Ja, ich glaube, Schwabe, je nachdem, wie man die Frage deutet, für mich, so wie du auf deine eigene Persönlichkeit jetzt, so wie du jetzt auf deine eigene Geschichte drauf eingehst, kann ich auf meine gehen. Und bei mir war es schon zweimal so, dass ich dann auch einen Stammplatz verloren habe und dann gekämpft habe, in Ort, mit Selbstbewusstsein kämpft, den Trainer nicht wollen, der Trainer steht nicht so auf mich. Und dann habe ich mir die Frage natürlich oft gestellt, die haben wir schon oft zerbrochen und dann haben wir ja schon mal geredet, Schwabe, geht es darum, wie lange kämpft man und wann kommt der Punkt, wo du sagst, es passt einfach nicht mehr. Und das war so schwierig für mich, weil wenn ich sage, okay, das war's, es macht keinen Sinn mehr, dann habe ich im Hinterkopf immer aufgeben. Bin jetzt ein Aufgeber. Nur jetzt bin ich 34, meine Karriere ist vorbei und ich sage, nein, manchmal it's not a good fit. Manchmal passt es einfach nicht. Manchmal passt der Spieler nicht zum Trainer, der Trainer nicht zum Spieler, das Spielersystem, was auch immer. Manchmal passt es nicht und dann ist nichts dabei, wenn du dir anschaust und sagst, alles Gute, aber ich muss einen anderen Weg gehen. Und so war es bei mir zweimal. Und ich glaube, man trägt einfach ein Gefühl in einem drinnen, das, was die eh wissen lässt, wohin die Reise gehen soll. Und was ich dazu noch sagen will, das habe ich dann in China bei meinem Kollegen, beim Tim Chao kennengelernt, weil er geht durchs Leben mit einem Vers aus der Bibel und der sagt, whether you go to the left or to the right, there's a voice behind you saying, go, walk in it, this is the way. Und der Spruch sagt es schon, egal für was du entscheidest, es ist der richtige Weg. Und richtig heißt aber nicht successful oder dass jetzt erfolgreich ist und alles wird super, sondern richtig ist das, was du jetzt in deinem Leben brauchst, um wieder weiter voranzukommen. Und ich sage, das ist jetzt auch, das habe ich für mich aufgeschnappt, weil es da einfach eine Gewissheit gibt, dieser Glaube dran, dass es das Richtige ist, was ich tue, wenn ich auf meine innere Überzeugung höre. Das ist einfach, du hast kein schlechtes Gewissen oder kein Second Guessing, sagt man. Das ist das, was ich dazu sagen könnte.
Was du dazu mitgibst, ja. Ja, wenn wir es zusammenfassen, ist es wirklich individuell und das kann ich da zu 100% abgewinnen. Auch mit deiner Aussage ist schon, mit dem, ob es fit ist oder nicht, das spürst du dann schon nach einer Zeit vor allem auch. Das spürst du vielleicht nicht immer sofort nach 2-3 Monaten, weil im Fußball kann es auch dann schnell gehen. Es kann wirklich schnell gehen, dass du eigentlich denkst, das wird nichts und auf einmal geht es zack, zack und es geht steil bergauf. Aber wie du sagst, wenn du dann irgendwo festgefahren drin sitzt,
genau,
dann steckt der Kahn und dann kriegst du ihn nicht mehr raus.
Das ist der Punkt, Schwabe. Nicht noch einen Monat hergehen und sagen, alles, ich habe mich wieder heißer. Bei mir war es zweimal 1,5 Jahre. Und wenn man sagt, wir haben eine 15-jährige Karriere, das sind zweimal 1,5 Jahre, das ist schon eine Zeit, weißt du, ich meine? Du kannst nicht sagen, ich habe eh nicht alles probiert, ich habe alles probiert für 1,5 Jahre, aber es hat dann, wenn man weitergeht, was ist passiert nach den 1,5 Jahren, wie wenn einer meinen Finger schnippt, bei beiden Situationen, wo ich sofort wieder im Selbstvertrauen war, wo mich der Trainer haben wollte, wo er mir in Honig ums Maul geschmiert hat und erzählt hat, wie er es für mich nicht vorbereitet alles und genauso habe ich dann darauf reagiert, dass ich wieder gut gespielt habe. Und deswegen sage ich, ja, kämpf, schau es dir an, nicht gleich einen Hut drauf haben, aber sei dann nicht zu schade, um zu sagen, es passt einfach nicht. Und es war, wie ich von Melbourne weggegangen bin, habe ich Songnamen schon zweimal nachgesagt und die haben nicht locker lassen. Das heißt, ich glaube schon, dass das Leben so führt, wie es für die in Ordnung am Schluss ist. Deswegen nicht überdenken manchmal.
Nein, ich glaube, dabei können wir es belassen. Ich glaube, die Frage haben wir jetzt trotz allem, ist eine schwierige und interessante Frage und wir teilen da einfach unsere Experience, würde ich sagen, so wie es immer ist in unserem Podcast.
Eine Sache habe ich noch dazu, Schwabe. Weißt du, vielleicht auch als Kinder haben wir Nintendo immer gespielt und dann haben wir nicht gewusst, welche Spiele soll man spielen und wir haben die Kassetten umgedreht, gemischt und dann immer eine Weg bis am Schluss, sagen wir, 2 überbleiben. Und obwohl es uns eigentlich wurscht war, hast du trotzdem innerlich ein Gefühl gehabt, ich will das Spiel spielen, ich hoffe, das ist, weißt du, wie man?
Ja.
Und so würde ich fast sagen, ist, okay, jetzt hast du 2 Vereine, wo du hingekannt hast, du weißt nicht wohin, nimm eine Münze, wir sind hey und achte auf dein Bauchgefühl, was du willst, das nicht ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, weil in irgendeinem Prozent, auch wenn es nur 1
ja,
ist,
ja, irgendwo hast du eine Tendenz. Ja. Der kommt dann in dem Moment raus, bevor du die Münzen anschaust.
Ja.
Okay, mit dieser Anekdote entlassen wir euch für heute.
So ist es. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Episode. Waren wieder viele spannende Dinge dabei. Und ja, wir freuen uns weiterhin auf euer Feedback. Bitte pusht eure Leute gerne auf Spotify, liken und Bewertungen geben. Es hilft uns weiter. Und ja, wir bereiten die nächste Episode im Hintergrund wieder vor. Ihr kriegt es auch auf Instagram immer wieder Infos und Reels und was weiß ich. Und jetzt ist Ostern, wünschen wir allen frohe Ostern natürlich.
Oh, Schwabi, ja. Ich sehe gerade, Saka 11 Meter verschossen.
Ja, ich wollte es nebenbei schon sehen, aber ich wollte es da nicht reinhauen. Also, das war Spielverlauf und Detail. Siehst der Öfer drin, dann geht es schon in eine andere Richtung. Den Öfer halten, ja, schauen wir. Wenn jetzt Real ins Führung geht, lass uns überraschen. Ne? Aber wir können uns jetzt die zweite Halbzeit in Ruhe anschauen. Nein, ich glaube, wir wünschen allen auf jeden Fall von unserer Seite frohe Ostern, ein schönes Osterfest und ja, dann werden wir die nächste spannende Episode vorbereiten, lieber Ricci. Also von dem her, wie sagt man eigentlich auf Wiedersehen? Ich weiß nur auf Italienisch, Spanisch, arrivederci.
Au revoir.
Hasta luego.